Ja, guten Abend. Das Thema heute Abend ist die politische Ökonomie der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Und ich denke, dass jeder von euch mal die Gelegenheit hatte, von jeder beliebigen deutschsprachigen Islamseite mit 4, 5 Klicks auf diese Protokolle zu kommen. Das ist gar kein weiteres Problem. Die bekannteste Seite, wo die Protokolle in allen Weltsprachen gratis, natürlich zum Download gratis dargeboten werden, ist die islamfaschistische Seite von Ahmed Rami aus Schweden, wo man also problemlos einen Einblick nehmen kann in dieses Machwerk, aber auch sich begeistern kann an den großartigen Versprechungen, die dieses Machwerk zu bieten hat. Ich versuche heute Abend, die Zitate aus den Protokollen möglichst gering zu halten, will euch aber vor allen Dingen den Alkoholikern unter euch mit einem gleich sagen, dass hier eine große Drohung in den Protokollen enthalten ist, während wiederum die Temperenzler, Abstinenzler und alle anderen Veganer, Vegetarier und Menschen, die sich gut ernähren mögen, in den Protokollen auch Stoff der Hoffnung finden. Da heißt es nämlich hier in diesem Protokoll, ich zitiere, die Trunksucht wird unter unserer Herrschaft gesetzlich verboten sein und streng bestraft werden. Sie ist ein Verbrechen gegen die Würde des Menschen, der sich unter dem Einfluss berauschender Getränke in ein wildes Tier verwandelt. Vielleicht ist der Alkoholismus die letzte Bastion gegen den Islamfaschismus und anverwandte Wissensgebiete. Weiter die Protokolle. Ich wiederhole, die Masse gehorcht nur einer starken, von ihr völlig unabhängigen Macht, zu der sie mit blindem Vertrauen emporsehen kann und von der sie Schutz und Schirm gegen die Laster und Schäden des gesellschaftlichen Lebens empfängt. Was nützt ihr die engelsgute Seele der Herrschenden? Sie muss in ihm, der Herrschaft, die Verkörperung eines festen Willens und einer unbeugsamen Macht erblicken. Also eine Liste von Verboten. Erst einmal Verbot des Alkohols, von Kokain ist noch nicht die Rede, was wahrscheinlich an der Entstehungszeit liegen mag, auch nicht von LSD. Aber es ist die Kampfansage gegen jeden Genuss und gegen jede individuelle Fähigkeit zum Vergnügen, gegen überhaupt alles, was das Individuum über seine traurige Existenz ein Exemplar der Gattung Mensch sein zu müssen und damit ein eher zoologischer Gegenstand erhebt. All dies soll mit den Protokollen restlos platt gemacht werden. Und um nun diese Protokolle im Näheren zu charakterisieren, nicht als ein Irrtum, nicht als ein Mangel an Information, sondern als eine Ideologie im strikten und starken Sinne des Wortes, möchte ich am Anfang die Frage stellen, wie es sein kann, dass diese sogenannten Protokollen, die ja bekanntermaßen ein Machwerk der zaristischen Geheimpolizei sind, dass dieses Machwerk der zaristischen Geheimpolizei, das heißt eine auf Mord und Totschlag zielende Zwangsvorstellung der orientalischen Despotie, dass dieses Machwerk bis auf den heutigen Tag erst in den bürgerlichen, dann jetzt in den total kapitalisierten Gesellschaften des Westens, so aber auch in den muslimischen Gesellschaften der Gegenwart eine solch magnetische Faszination ausübt, das heißt eine solch enorm ideologische Saugkraft. Im Folgenden geht es also nicht darum, abermals oder höchstens auf Wunsch, auf Nachfrage, ich bitte auch darum, mich jederzeit diesbezüglich zu unterbrechen, nicht noch einmal nachzuerzählen, wie dieses Machwerk zusammengefälscht worden ist, aus welchen verschiedenen trüben Quellen es schöpft und wie im Einzelnen dieses Machwerk quasi geschichtswissenschaftlich zu beurteilen ist. Diese geschichtswissenschaftliche Beurteilung ist vielfach gegeben worden. Ich empfehle vor allen Dingen das Buch von Hadassah Ben Itto, aber auch das von Norman Cohn ist gar nicht übel. Da kann man das nachlesen. Erklärt werden soll vielmehr, woher es kommt, dass dieses Machwerk gegen diese verschiedenen Aufklärungsversuche so vollkommen immun ist. Also welch geistiger Gestalt eigentlich dieses Machwerk ist und was sich hier ausbreitet. Ich möchte am Anfang die These aufstellen, dass hier in den Protokollen eine Erklärung gegeben wird, in Anführungszeichen, für das, was die klassische Nationalökonomie des Bürgertums mit Adam Smith die unsichtbare Hand genannt hat. Das ist ja das große Rätsel, dass im Zentrum der bürgerlich-kapitalen Vergesellschaftung eigentlich nichts anderes steht als Okkultismus. Die bürgerliche Nationalökonomie seit Adam Smith redet zwar sehr viel, gibt eine ungeheure Fülle von Definitionen, spricht von der prästabilisierten Harmonie von Angebot und Nachfrage und ergeht sich in weiteren Definitionen, aber sie selber kapituliert am Ende vor ihrem Gegenstand und sagt, es ist eine unsichtbare Hand, die es macht, dass Angebot und Nachfrage irgendwie übereinstimmen. Eine Erklärung, die offenkundig keinen wirklich rationalen Erklärungsgehalt hat, sondern das Problem in eine reine Metapher, in ein Bild, entsprechend auch in einen Mythos später verschiebt. Wie kann es sein, dass diese aufgeklärte Gesellschaft, die das Bürgertum um 1800 in die Welt bringt, in ihrem Kern, in der Volkswirtschaftslehre, einen ausgemachten Okkultismus beherbergt? Und kann es sein, dass die Protokolle der Weisen von Zion deswegen einen bis heute ungebrochenen ideologischen Magnetismus entfalten, weil sie versprechen, dieser unsichtbaren Hand Name, Körper und Adresse zu geben? Und damit nicht nur eine Adresse zu schaffen, an der man sich ausagieren kann, sondern auch einen Gegenstand, den man zutiefst beneidet, dessen inneren Geheimnis man inne werden möchte, das man positiv sich aneignen möchte. Also die Protokolle nicht nur als ein Werk, das eine objektive ideologische Erklärung für eine Bedrohung gibt, sondern zugleich, und das ist der Lustgewinn der Lektüre dieses Buches, zugleich einen Gegenstand des unbegrenzten, ungeheuren Neides aufbaut. Wenn nun davon die Rede ist, dass im Kern der bürgerlich-rationalen Volkswirtschaftslehre nichts anderes brütet als der düsterste Okkultismus, so beziehe ich mich erstmal nur darauf, wie man mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie dieses Rätsel der Synthesis, das in dieser Gesellschaft vorliegt, überhaupt begreifen kann. Das entzieht sich ja offenkundig einer logisch-rationalen Deduktion. Vielmehr ist es ja so, dass die Frage, warum sich Äpfel und Birnen zwanglos zu Obst, also zu einem Allgemeinbegriff, addieren lassen, diese Rekonstruktion entzieht sich ja der definitorischen Intelligenz und wird deswegen eben mit einer Metaphorik überspielt. Marx erklärt, das kann ich auf Nachfrage auch gerne, obwohl es nicht der eigentliche Gegenstand ist, weiter ausführen. Marx erklärt, wie es möglich ist, dass wenn Birnen und Äpfel auf eine bestimmte gesellschaftliche Art und Weise erzeugt werden, sie aus sich selbst heraus eine transzendente, übersinnliche, abstrakte Allgemeinheit hervorbringen, die als Obst bezeichnet werden kann. Das Obst ist dann kein an die Sache einfach nur nominalistisch definitorisch herangetragene Allgemeinheit, sondern das Obst ist die Entbergung des innerlich abstrakten Wesens von Pflaume und Birne, das aus seiner gesellschaftlichen Produziertheit erwächst. Um das abzukürzen und es vielleicht in eine Geschichte zu packen, erzähle ich die Geschichte dessen, wie vor Jahren einmal eine japanische Fotozeitschrift sich gefragt hat, wie können wir den Begriff der Schönheit in ein Bild fassen. Dann hat man 50 schöne Männer und 50 schöne Frauen fotografiert, hat mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen dort ein Ohrläppchen genommen, dort einen Mundwinkel genommen, dort eine Stirnfalte genommen, hat aus diesen 50 schönen Individuen des jeweiligen Geschlechts den jeweiligen Begriff der Schönheit in ein Bild gefasst und exemplifiziert. Das ist die Weise, wie man sich normalerweise die Bildung eines Allgemeinbegriffes vorstellt, im Zuge einer nominalistischen Abstraktion. Dieses Bild müsste man nun mit den Methoden der marxischen Kritik der politischen Ökonomie dergestalt radikalisieren, dass man sich vorstellt, ein Kreis von 50 Leuten, die alle nach irgendeiner Definition schön sind, haben in ihrem Kreis einen 51., der den Inbegriff ihrer Schönheit physisch, sinnlich, dinglich und anfassbar ganz konkret darstellt. Und dass die 50 einzelnen konkreten Individuen überhaupt nur sein können in einem physisch-körperlichen Sinn, indem sie sich auf diesen 51. beziehen. Das ist ein Bild, dafür, wie in der bürgerlich-kapitalen Gesellschaft das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert im Verhältnis von konkreter, sinnlicher Ware und abstrakt allgemeinem Geld real dargestellt wird. Das ist genau das, was die Volkswirtschaftslehre und damit die Zentralwissenschaft dieses traurigen Zeitalters mit dem Begriff der unsichtbaren Hand fassen möchte. Eine Sache, die keiner versteht, die man nur begriffen haben wird in dem Augenblick seiner revolutionären Liquidation, die aber vorher, bevor dieser Moment solange der Moment noch ausbleiben muss, sich versucht eben wissenschaftlich mit Definitionen und ideologisch mit konkreten Handgreiflichkeiten zu illustrieren. Also es wird eine Art ideologische Sucht nach der Vergegenständlichung der unsichtbaren Hand geradezu provoziert. Und die erste Behauptung ist die, dass diese traurigen Protokolle der Weisen von Zion genau diesen letalen Wunsch nach der Verkörperung der unsichtbaren Hand, dass sie diesem Wunsch nachkommen. Und dass auch hier der Grund liegt, warum ein Produkt der orientalischen Despotie in den spätkapitalistischen Gesellschaften des Westens und in den modernen muslimischen Gesellschaften so überaus populär ist. Also die Frage noch einmal, wie kann es sein, dass dieses so oft als Fälschung enttarnte Machwerk nicht nur bis heute als Grundbuch des Antisemitismus, wie auch natürlicherweise der Konterrevolution gegen Israel wirkt, sondern dass es im Nazifaschismus zum Grundgesetz erhoben wurde, das heißt der Judenhass zur Staatsräson, zum Inhalt und zum Wesen der politischen Souveränität wurde. Die Frage ist also die nach dem überaus intrikaten Verhältnis von Lüge und Ideologie. Das heißt, die Frage nach dem Grund dessen, dass die so harmlos freundlichen Aufklärungsversuche der liberalen Antisemitismusbeforschung systematisch nicht nur ins Leere gehen müssen, dass sie vielmehr den Antisemitismus, den sie als Lüge entlarven wollen, doch als Meinung hofieren und ihm somit als Ideologie stets neues Futter geben. Es ist, wenn man das mal kurz zitieren möchte, Wolfgang Benz, ich erspare mir weitere Bemerkungen über diese traurige Gestalt, ist ja ein Paradeexemplar eben dieser liberalen Antisemitismusbeforschung. Und wenn er nun eine Broschüre veröffentlicht, die Protokolle der Weisen von Zion, die Legende von der jüdischen Weltverschwörung, teuer ist es nicht, 8,80 Euro im Beck Verlag, dann heißt es eben hier, dass die Protokolle das Orientierungsbedürfnis in einer zunehmend unübersichtlicheren und immer stets komplexer werdenden Gesellschaften befriedigen, dass hier also eine wahnhafte Konstruktion als gegeben wird, ein Mythos, ein Konstrukt, und dann kommt noch das Wort, es sei ein Diskurs. Das Wort Diskurs muss man ja eher postmodern französisch vor sich hin flöten, damit es auch richtig süffig wird. Also es werden Gründe genannt, dass hier eine Art Reduktion gesellschaftlicher Komplexität stattfinde. Es wird nicht, mit guter Absicht nicht, auf dieses Rätsel der im Kapital inkarnierten gesellschaftlichen Synthesis rekurriert. Und so ist diese Literatur im Großen und Ganzen einfach nur Müll. Und das Einzige, was für die Literatur kein Müll ist, dieses Buch erscheint leider erst Anfang Juni im Saira Verlag. Das soll ja nicht nur eine Diskussionsveranstaltung sein, sondern vor allem auch eine Verkaufsveranstaltung. Erscheint im Saira Verlag das Buch von Alexander Stein, Adolf Hitler, Schüler der Weisen von Zion. Ein Buch 1936 erschienen im Exilverlag der SPD in Prag. Eines der wenigen empirischen Bücher, das tatsächlich einen Aufschluss gibt, insbesondere über den Neidcharakter, den die bürgerliche Gesellschaft in der Gestalt des Juden sich aufbaut und imaginiert. Ich darf mal kurz vorlesen, wie Hannah Arendt über dieses Buch geschrieben hat, das natürlich Wolfgang Benz vollkommen unbekannt ist. Da schreibt sie: Die wiederholten Nachweise, dass es sich bei den Protokollen um eine Fälschung handelt, wie auch die unermüdlichen Enthüllungen ihrer wirklichen Entstehung, sind ziemlich irrelevant. Es ist von weitaus größerer Wichtigkeit, dass man nicht das erklärt, was an den Protokollen offenkundig ist, sondern das, was an ihnen mysteriös ist, Vor allem, weshalb sie trotz der offensichtlichen Tatsache, dass es sich um eine Fälschung handelt, andauernd geglaubt werden. Hier und nur hier liegt der Schlüssel zu der Frage, die allem Anschein nach niemand mehr stellt, warum die Juden der Funke waren, an dem sich der Narzissmus entzündete. Das beweist, wie recht Alexander Stein mit seinem Buch hatte, einer Veröffentlichung, die in den 30er Jahren nicht auf das geringste Echo stieß. Er weist darin nach, dass die Organisation der angeblichen Weisen von Zion ein Modell war, dem die faschistische Organisation nacheiferte und dass die Protokolle all die Grundsätze enthalten, die sich der Faschismus aneignete, um die Macht zu erringen. Das Geheimnis für den Erfolg dieser Fälschung war also in erster Linie nicht der Judenhass, sondern viel eher die grenzenlose Bewunderung, die der Gerissenheit einer vorgeblich jüdischen Technik, die sich weltweit zu organisieren galt. Und die weiteren Ausführungen sind an sich nur zu verstehen sich eigentlich nur als einige Fußnoten und Anmerkungen zu dieser Bemerkung von Hannah Arendt über das Buch von Alexander Stein, nämlich die Frage, was sich eigentlich hinter diesem sogenannten Antikapitalismus, den die Protokolle auch genügend pflegen, den Hass auf das Geld, den Hass auf die Abstraktion verbirgt, ob das wirklich einfach nur Angst ist und der Wille, putativ zur Notwehr zu greifen, oder ob nicht vielmehr in diesem Geld etwas beschlossen ist, was sowohl Angst wie auch Neid und Wunsch der Aneignung mit sich bringt. Das heißt also, die Frage ist, was in der Marx'schen Geldanalyse mit dem Begriff des Fetischismus als der vollendeten Naturalisierung sozialer Verhältnisse gemeint ist. Man hat sich angewöhnt, vom reduzierten Antikapitalismus zu sprechen, ohne zu sehen, in welchem Dilemma sich eigentlich der normale Geldgebraucher befindet. Im Geld wird ihm eine dinglich anfassbare Stabilität dessen, was wert sein soll, vorgespielt. Die Münze ist mit sich identisch, ihr Zahlaufdruck verspricht ewige Geltung. Gleichwohl ist aber dieses Geld nur der statische Ausdruck einer prozessualen Bewegung. Das Geld ist als dingliches Dasein des Wertes nur eine Zwischenetappe in der Zirkulation dessen, was Marx als Kapital bezeichnet. Das wirkliche Geheimnis der bürgerlichen Gesellschaft, eben das Rätsel der Synthesis, das es macht, dass der Begriff der Birne in der Sache des Obstes dinglich wird, hat ja mit dieser statischen Erscheinung noch lange nicht sein Bewenden, sondern dieses merkwürdige Ding, Wert, kann sich ja nur in einem Selbstbezug, in einem Prozess aufrechterhalten. Das heißt also, wie Marx sagt, es handelt sich hier um ein automatisches Subjekt, das zwar einerseits die Vergegenständlichung in der Münze unmittelbar braucht und ihrer Bedarf, das aber diese dingliche Setzung seiner selbst nur als Moment seines prozessierenden Selbstbezuges überhaupt realisieren kann. Und die These nun, die ich im Weiteren diskutieren möchte, ist die, dass insoweit der Antisemitismus sich ökonomischer Metaphern und Bildern zu seiner Illustration bedient, es zu kurz gegriffen wäre, einfach nur zu sagen, hier wird der Hass auf die Abstraktion befriedigt und in Gestalt der Juden zum Aggressionsobjekt verdinglicht, illustriert und bebildert, sondern dass vielmehr, wie Hannah Arendt eben meinte, etwas drin ist, was unbedingt angeeignet werden soll und was vom Standpunkt des einfachen Geldgebrauchers sowohl Drohung ist, wie auch die Utopie eines ewigen Seins und ewigen Lebens in den Kapitalbestimmungen selber. Die These also ist die, dass der Antisemitismus, soweit er ökonomisch argumentiert, auch in den Protokollen, nicht einfach nur die Angst vor einer Abstraktion ist, sondern der Wunsch, sich diese Abstraktion höchst konkret anzueignen. Das heißt, der Wunsch des einzelnen Bürgers, sich, wie es einmal eine Zeugin gesagt hat, im Frankfurter Prozess um das Polizeibataillon 306, sich in ein faschistisches Tier zu verwandeln. Das heißt, gesellschaftliche Bestimmungen als unmittelbar körperlich naturale zu begreifen und sie sich anzuverwandeln. Was nur geht in einer Tat, in einer Diffamierung, Denunziation, Verfolgung, Ausgrenzung und Ermordung, das ist der Prozess, in dem sich der Antisemit das Objekt seines Sehnsüchtes und seines Neides als Konkretes aneignen möchte, sich selbst als ein faschistisches Tier zu setzen. Und nun ist es so, dass die gesamte Literatur der Geschichtswissenschaft über die Protokolle immer nur diesem ersten Aspekt gewidmet ist, wenn überhaupt, der Angst vor der Abstraktion, aber nicht dem Neid darauf, sich diese abstraktive Kraft selber anzueignen. Dass also der Antisemitismus wesentlich als ein Destruktionszusammenhang begriffen wird und nicht zugleich auch als ein Produktionszusammenhang. Deswegen ist sehr viel die Rede davon, was etwa für eine Verfolgungskraft die Nürnberger Gesetze entfaltet haben. Aber es ist selten bis nie, außer bei Goldhagen, die Rede davon, was für eine Produktivkraft diese Gesetze entfaltet haben, indem sie nämlich ein Moment dessen waren, eine deutsche Bevölkerung in ein deutsches Volk und in eine Volksgemeinschaft zu transformieren. Das ist der Produktiveffekt, den man sich von vom Antisemitismus verspricht. Und dieser Produktiveffekt soll dazu führen, sich diese sozialen, ökonomischen und politischen Bestimmungen unmittelbar als konkret physische anzueignen. Das ist der Punkt, den eigentlich in der verfügbaren Literatur über den Antisemitismus im Wesentlichen nur im Denken Theodor W. Adornos und in den Arbeiten der Frankfurter Schule ausgearbeitet worden ist. Dass nämlich der Antisemitismus ein Produkt ist der negativen Dialektik des Liberalismus selber. Dass er nicht das andere, das Äußerliche des liberalen Zeitalters ist, sondern dessen Wesen und dessen Kern, das je nach Status der Krise zur äußeren Entfaltung und Darstellung drängt. Ich lese mal ein Zitat vor aus Adornos Arbeit Dialektik der Aufklärung. Da heißt es hier: Das neuzeitliche Bürgertum, das schon unaufhaltsam in die bare Unterdrückung zu seiner Reorganisation als hundertprozentige Rasse vorwärts schritt. Das Bürgertum selber will sich aufgrund der Fragilität seiner sozialen Konstruktion selber in eine hundertprozentige Rasse verwandeln. Der Antisemitismus ist gewissermaßen der Versuch einer Selbstrassifizierung der bürgerlichen Gesellschaft, also der positiven Aneignung dessen, was im Antisemitismus scheinbar nur als Angstgegenstand beschworen wird. Und weiter Adorno: Rasse ist nicht, wie die Völkischen es wollen, unmittelbar das naturhaft Besondere. Vielmehr ist sie die Reduktion auf Gewalt, auf Natur, die verstockte Partikularität, die im Bestehenden gerade das Allgemeine ist. Rasse heute ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums integriert im barbarischen Kollektiv. Und somit ist also als weitere Folge dieses faschistische Tier, von dem in dem Prozess in Frankfurt die Rede war, dieses faschistische Tier gewissermaßen die Offenbarung des gesellschaftlichen Wesens des liberalen Zeitalters selber. Und so Adorno, die Horde ist dann kein Rückfall in die alte Barbarei, sondern der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. In der Transformation des Bürgers in Rasse rächt sich die reine Formalität der Gleichheit der Individuen, so wie sie in der Gestalt des juristischen Subjekts gegeben ist. Der Subjektstatus, Person zu sein, verspricht jedem einzelnen Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, das Zugang hat zu dieser Position, eine Identität an und für sich. Etwas, woran man sich halten kann, nämlich Subjekt zu sein. Aber dieses Subjektsein ist zugleich eine reine Durchgangsstation, weil man Subjekt sein muss als Herr der Verträge, als diejenige Instanz, die den Warentausch vermittelt. Es wird Identität versprochen in der Subjektfigur und zugleich aufs Äußerste nachhaltig demontiert, denn das Selbsteigentum, das die Person an sich selber verspricht, ist doch nur von Gnaden eben jenes automatischen Subjekts, das sich auf sich selbst beziehend durch diese Subjektfigur hindurch artikuliert. Das heißt also, in dieser Position ist ein im starken Sinne unmögliches Versprechen gegeben, ein Versprechen, das nur realisiert werden kann, wenn diese formale Identität in den Zeiten der großen Krise oder in der Vorahnung der substanziellen Krise der bürgerlichen Gesellschaft zu dieser Verwandlung der bürgerlichen Gesellschaft in eine hundertprozentige Rasse voranschreitet. Und das scheint mir der Kern eines jeden kritischen Begriffs der Sache zu sein. Marx sagt, Marx führt, wie um Adorno zu kommentieren, in den Grundrissen aus, die Individuen, sagt er, treten sich in der Tat nur als subjektivierte Tauschwerte, das heißt lebendige Äquivalente entgegen, gleichgeltende. Als solche sind sie nicht nur gleich, es findet nicht einmal eine Verschiedenheit zwischen ihnen statt. Darin, dass alle Individuen der bürgerlichen Gesellschaft, wenn sie nur 18 Jahre alt sind, also wahlberechtigt und wehrpflichtig, egal sind, sind sie dann auch wirklich egal. Ihre Gleichheit ist ihre Gleichgültigkeit, das heißt ihre Nichtswürdigkeit, die sie versuchen müssen zu heilen, indem sie sich von anderer Seite Identität zuflößen. Das heißt also, indem sie die Nichtswürdigkeit ihrer eigenen Identität versuchen durch Raubmord. Und ich meine jetzt nicht Raubmord im Sinne der plattenökonomischen Bereicherung, sondern durch Raubmord an der Identität des halluzinierten Gegensubjekts, das ihre Identität zu zerstören droht, versuchen, das zu heilen. Ich könnte jetzt, es widerstrebt mir, aus diesen Schriften zu zitieren, entsprechend das jetzt darlegen und interpretieren an etwa der Weise, wie heute im islamfaschistischen Raum mit den Protokollen gehandelt wird. Ich könnte jetzt Ahmadinejad zitieren aus seiner berühmten Rede mit dem Versprechen einer Welt ohne Zionismus, wo eben die klassische Metaphorik der Juden als Antivolk entfaltet wird, wo es überhaupt nicht mangelt an biochemischen und Begriffen wie Mikroben und allem Ähnlichen. Das ist mir zu peinlich, diese Worte in den Mund zu nehmen. Ich könnte weiterhin zeigen, wie diese Protokolle der Weisen von Zion zum ersten Mal 1920 nach Deutschland kommen und wie sie mitten in der Münchner Räterepublik zum ersten Mal gedruckt werden. Wahrscheinlich sind sie ja sogar von Alfred Rosenberg, einem späteren Nazi-Chefideologen, der Russisch konnte, aus Russland, er studierte zumindest in Russland, aus Russland nach München gebracht worden und wie in dieser Zentrale der Konterrevolution in München der nach Rosa Luxemburg erste antisemitische Mord im modernen Deutschland stattfindet, der Mord an Levinet. Das könnte man alles zeigen, man könnte weiter zeigen, wie nun diese Protokolle in verschiedensten Auflagen, in zig Auflagen in Hunderttausenden von Exemplaren bereits in den 20er Jahren und danach 33 verbreitet werden. Ich spare mir das. Ich will nur darauf hinweisen, dass auf jeder Homepage des Islamfaschismus oder des Neofaschismus, wo die Protokolle zum Download angeboten werden, eben auch die einschlägigen deutschsprachigen Ausgaben, insbesondere die von Theodor Fritsch. Theodor Fritsch ist derjenige mit dem berühmten Hammer Verlag, einer der frühen Antisemiten im alten Kaiserreich und später dann bis 1934, da stirbt er, treuer Nazi. wie also nun diese Protokolle im Einzelnen kommentiert werden und so weiter. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Ausgabe von Theodor Fritsch eine interessante Änderung im Titel aufweist. Es heißt hier nicht die Protokolle der Weisen von Zion, sondern das Buch heißt auf einmal die zionistischen Protokolle. Und das weist darauf hin, dass in dem Judenhass, den die Protokolle der Weisen von Zion darbieten, nicht nur das im strikten Sinne ökonomische Material des aggressiven Fetischismus geboten wird, sondern dass es zugleich um das Thema der politischen Souveränität geht, um das Thema des Staates, um das Thema der gerechten Herrschaft. Wie also sei Herrschaft, von deren axiomatischer Notwendigkeit immer ausgegangen wird? Die Grundlage ist ja überhaupt dieses Denkens immer die Spaltung der Gattung in Herrschende und Beherrschte, Ausbeuter und Ausgebeutete. Die Frage ist immer nur die, wie kann diese Herrschaft zum Vorteil der Richtigen ausgeübt werden? Die Frage also, was verbirgt sich nun in diesen Protokollen und darum eben auch politische Ökonomie an Vorstellungen über Staatlichkeit, gerechte Herrschaft und geordnete Machtausübung. Das ist ein Thema, was in der Literatur über die Protokolle mehr oder weniger niemals behandelt wird. Man darf vermuten, dass die Naturgegebenheit von Herrschaft gerade auch von den liberalen Historikern, die die Protokolle kritisieren, viel mehr geteilt wird, weil sie nie die doch naheliegende Frage stellen, was für eine Staatsvorstellung wird in diesem Machwerk eigentlich ausgebreitet. Und um nun etwas weiter auszuholen und doch noch einmal in die Plagiatsgeschichte hineinzugreifen, obwohl es sich um ein Plagiat handelt, das eigentlich Gutenberg-mäßig ist. Gutenberg hat ja auch an sich nur den Begriff von Ideologie wahrgemacht, indem er versucht hat, Ideologie einfach abzuschreiben, also sich noch nicht einmal selber die Mühe zu machen, zu dem, was an objektiv notwendigem falschem Bewusstsein da ist, noch seinen persönlichen Senf hinzuzugeben. Ähnlich haben es die Plagiatoren dieses Machwerkes auch gemacht, indem sie eine selber ganz und gar nicht antisemitische Schrift als Material herangezogen haben, nämlich die sogenannten Gespräche im Hades, die Maurice Joly 1864 in Frankreich veröffentlicht hat, die Gespräche in der Unterwelt zwischen Niccolò Machiavelli und Charles Secondat de Montesquieu. Und dass also die Bedeutung, die staatsrechtliche Bedeutung dieser Opposition von Machiavelli zu Montesquieu, an dem sich die Protokolle politisch gewissermaßen entfalten, dass das, was in dieser Gegenübersetzung enthalten ist als Aussage über den Souverän, dass das in der Sekundärliteratur entgangen ist. Und darum entgeht eben auch der tiefere Sinn dieser Formulierung von den zionistischen Protokollen, nämlich, dass Antisemitismus, der die im engeren Sinne ökonomischen Vorwände des Judenhasses versammelt, gar nichts sein kann ohne Antizionismus, der die im engeren Sinne politischen, auf den Staat bezogenen Vorwände eben des gleichen Judenhasses bezeichnet. Oder anders, wie kann es sein, dass ein Staat wie der Staat Israel in der gesamten Publikation des Marxismus-Islamismus, also von der jungen Welt bis zum Muslimmarkt, immer als Pseudostaat bezeichnet wird, also ein Staat, der nur so tut, als sei er Staat, dem aber das Eigentliche von Staatlichkeit abginge? Was ist da für ein Bild, für eine Projektion beschlossen über Staat? Eine Projektion, die sicherlich damit zusammenhängt, dass das Verhältnis von Subjekt, Ware, Kapital, wie ich es eingangs kurz umrissen habe, natürlich automatisch immer auch zugleich eine politische Implikation haben muss. Dass ja der Staat nicht einfach nur der Überbau des Ökonomischen ist, sondern dass der Staat das Co-Konstitutivum eben dieses ökonomischen Unterbaus ist, weil die Individuen, die hier Kapitalökonomie spielen, immer als juristische Subjekte gesetzt sind, damit also als Objekte des BGB und des staatlichen Rechtes gesetzt sind. Sie können nur die Subjekte sein, die gleich um gleich tauschen und die Waren verkehren, indem sie zugleich politische Subjekte sind. Das heißt also, jede Kapitalvorstellung, insbesondere der Okkultismus der Nationalökonomie, eben die Rede von der unsichtbaren Hand, führt auch eine entsprechende Vorstellung vom Staate mit sich. Und das wird nun in den Protokollen derart dargeboten, dass man sich an dieser Vorlage von Maurice Joly, die einen Disput bietet zwischen Niccolò Machiavelli als dem angeblichen Befürworter einer hemmungslosen Gewaltherrschaft einerseits und Charles Secondat de Montesquieu, dessen Buch Geist der Gesetze ja gemeinhin als eine Offenbarung moderner Staatlichkeit hinsichtlich einer zu errichtenden Gewaltenteilung dient, dass dieser Disput der bei Maurice Joly eine polemische Funktion hat gegen die autoritäre Herrschaft des dritten Bonaparte im Frankreich der 1870er Jahre, dass dieser Disput praktisch um die Montesquieu-Position gestrichen wird und nun die ominösen Weisen von Zion in die Rolle des Machiavelli-Sprechers geraten. Also in die Rolle desjenigen, der das Lob der unbeschränkten, sittenwidrigen Gewaltherrschaft singt. Ich darf doch noch mal eine Passage aus den Protokollen vorlesen. Die Staatskunst hat mit dem Sittengesetz auch nicht das Geringste zu tun. Ein Herrscher, der an der Hand des Sittengesetzes regieren will, versteht überhaupt nichts von der Staatskunst und ist daher keinen Augenblick sicher auf seinem Throne. Wer regieren will, der muss mit Verschlagenheit, List, Bosheit, Verstellung arbeiten. Hohe sittliche Eigenschaften, Offenheit, Ehrbarkeit, Ehrlichkeit, Gutenberg sind Klippen für die Staatskunst. Denn sie stürzen die Besten vom Throne, wenn sich der Feind anderer und wahrhaft wirksamer Mittel bedient. Diese Eigenschaften mögen die Kennzeichen und Grundsätze der nichtjüdischen Reiche sein. Wir dürfen niemals und in keiner Weise mit solch verkehrten Mitteln arbeiten. Das ist ein Zitat, das in der Vorlage von Maurice Joly Machiavelli spricht und das sich so oder ähnlich eben auch in Machiavellis berühmten Buch vom Fürsten findet, wo es heißt, der Herrscher darf weder Lamm noch Löwe sein. Er muss es verstehen, zwischen diesen beiden Gewändern immer fließend zu wechseln, um souverän der Situation bleiben zu können. Also hier ist es so, dass praktisch die Stimme des gesunden Volksempfindens in die Stimme des abwesenden Herrn Montesquieu gerückt wird, während der Herr Machiavelli ungehindert ausplaudern darf, was die Geheimnisse der Herrschaft sind. Und das wird nun den Weisen von Zion gewissermaßen in den Mund gelegt, als die typisch verschlagene Herrschaftstechnik dieses Antivolkes ausgegeben. Dazu ist zweierlei zu bemerken. Erstens, es ist eine völlige Verkennung dessen, was der Inhalt ist der politischen Philosophie Machiavellis. Machiavelli ist ja nicht ein Theoretiker, der in dem entfalteten bürgerlichen Rechtsstaat einfach nur eine Antiposition zum Recht, nämlich die Gewalt, vertritt. Machiavelli ist der Konstitutionstheoretiker bürgerlicher Staatlichkeit als solcher. Er steht gewissermaßen vor diesem Gegensatz. Und wenn es nun so erscheint, als seinem entfalteten bürgerlichen Zustand ein Gegensatz von Recht gegen Gewalt gesetzt, dann wird eben verkannt, dass das, was politische Herrschaft ist, also Souveränität, die Einheit ist dieses sich einander Ausschließenden. Also selber steht im Gegensatz dieses Dualismus. Normalerweise sagt man, Recht und Gewalt, das schließt sich aus. Entweder Völkerrecht oder israelische Militäraktionen gegen die Gaza-Flottille. Recht und Gewalt, das konfrontiert sich. Aber man sieht ja nicht, dass, wie in dem Zitat von Adorno angedeutet werden sollte, dass die repressive Egalität die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen ist. Dass also in der Gleichheit des Rechts schon eine Gewalt enthalten ist, nämlich die Gewalt verschiedener, konkreter, differenter, physischer und bedürfnismäßig ganz unterschiedlicher Individuen unter die einheitliche Form der Subjekte oder die einheitliche Form der juristischen Person, die das Organ wird des Tausches von Waren und der Akkumulation von Kapital. Dass also im Kern der Produktionsweise Recht und Gewalt keine Gegensätze sind, sondern Recht und Gewalt sich dialektisch ergänzen zum Zwecke eben der Garantie dieser repressiven Vergleichung als Fundament einer jeden geordneten Akkumulation des Kapitals. An diesem Punkt also ist klar, dass diese Fälschung, die sich dieser Quelle höchst interessiert und einseitig bedient, dass diese Fälschung genauso wie beim Geldbegriff auch eine strategisch-ideologische Funktion hat, indem, wie das Geld um den Wucher gekürzt werden soll, so der gute Staat um die Gewaltsamkeit der Machtausübung gekürzt werden soll. All dies soll nicht stattfinden, und weil es dann wirklich auch aus der Welt geschafft werden soll, wird gewissermaßen das Gewaltelement, das Ausbeutungselement aus der Gesellschaft evakuiert und in Gestalt des Antivolkes zur Bekämpfung zugerichtet und dargeboten. Wie kann es nun sein, dass diese Protokolle in ihrer ungeheuren Modernität zugleich ein Produkt sind, rein empirisch gesehen, der orientalischen Despotie, also aus dem späten Zarismus kommen, aus einer byzantinischen Gesellschaft mit geringfügigen industriellen Einsprengseln, einer byzantinischen Gesellschaft, in der der Zar die Einheit bot von weltlicher und geistiger Herrschaft? Wo also die Individuen noch nicht mal einer durchgehenden Subjektfunktion, noch nicht mal einer bürgerlichen Gleichheit inne waren, wie kann aus einem solchen Gesellschaftszustand ein Manifest entstehen, das in der bürgerlichen Gesellschaft und im Spätkapitalismus eine solch ungeheure Popularität bietet? Ich denke, der Grund ist der, dass in diesen byzantinischen Gesellschaften, Marx sprach auch von orientalischer Despotie, gewissermaßen die soziale Stellung der einzelnen Individuen mehr oder weniger geldlos durch pure Geburt vermittelt wird. Wie hieß es so schön im vorrevolutionären Frankreich, der Adel muss sich nur die Mühe machen, geboren zu werden, und schon hat er das Recht, als Aristokrat anzueignen. Dieser frühe Zustand des Feudalismus ist praktisch eine Utopie der Symbiose von Individuum und sozialer Funktion. Man muss sich nur die Mühe machen, als deutscher Volksgenosse geboren zu werden, und ist schon allen kapitalen Reichtums inne. Das Versprechen also, dass diese orientalischen Gesellschaften oder total feudale Gesellschaften bieten, wird gewissermaßen auf dem Niveau der entfalteten kapitalistischen Produktionsweise abermals zur fetischistischen Utopie. Und um das etwas zu erklären, möchte ich nun die Frage stellen, wie kann es sein, dass Henry Ford, der Begründer einer modernen, fließbandmäßig betriebenen, wissenschaftlich tayloristischen Organisation, also ein Sinnbild der Moderne überhaupt, dass dieser Henry Ford der Beweis dafür ist, wie die orientalische Despotie unmittelbar mit den faschistischen Tendenzen der Kapitalgesellschaft zusammenhängt, in seiner Person selber. Henry Ford hat ja mit der Massenproduktion von Schund und von Autos, von anderen Dingen, eine neue Produktionsweise eröffnet, die Produktionsweise dessen, was man nennt, die nun auch reelle Subsumption der Produktion unter das Kapital, also die Überwindung der auf handwerklichen Kenntnissen, die von Person zu Person tradiert wurden, beruhende Produktionsweise durch einen wissenschaftlich organisierten Produktionsprozess, in dem der Arbeiter nun endgültig das wird, was das Kapital von vornherein androht, nämlich ein nur lebendiges Anhängsel der Maschinerie. Und dass diese Massenproduktion von Autos zugleich mit der Massenproduktion von Hass systematisch verbunden war. Eine moderne Biografie von Henry Ford, von einem gewissen Alec Baldwin, heißt auch Mass Production of Hate. Denn jeder, der eines von diesen wunderbaren, billigen Tin Lizzie Autos kaufte in den frühen 20er Jahren, bekam automatisch ein von Henry Ford kommentiertes Exemplar der Protokolle der Weisen von Zion gratis hinzu und war durch seinen Kauf lebenslanger Abonnent einer Zeitung, die hieß Dearborn Independent, das war Fords Wochenzeitung, in der er eben jede Woche einen ausgedehnten Abschnitt der Protokolle kommentierte. Die Auflage dieses Machwerks dieser Zeitung soll 1928 900.000 Exemplare die Woche betragen haben. Das wurde eben aber auch gratis abgegeben an allen Tankstellen und allen Filialen des Ford Konzerns. Wie kann es also sein, dass hier ökonomische Modernität und, so würde Wolfgang Benz sagen, Archaik des Judenhasses so kooperieren, so in eines gehen? Doch nur deswegen, weil Henry Ford ein Kapitalist ist, wie sich die Nazis ihn nur hätten wünschen können, nämlich ein Kapitalist, der in vollem Stolz des Produktivkapitals gegen das sinnlose, überflüssige, parasitäre Finanzkapital wettert und denkt, er habe schon in Gestalt seiner Betriebsorganisation das Bündnis von Arbeit und Kapital vollzogen. Ein Bündnis zur Produktion von nichts als Gebrauchswerten, die nachher von einem Markt äußerlich angeeignet und in käufliche Waren verwandelt werden. Henry Ford hat dieses Machwerk bereits 1920 ebenfalls auf Deutsch, ebenfalls im Hammer Verlag veröffentlicht. Die letzte Auflage erschien 1942. Das Buch ist eben ebenfalls auf den entsprechenden Seiten der Holocaust-Leugner und der Islamfaschisten gratis abgreifbar. Und er brachte eine Fülle von weiteren Büchern heraus. Vor allen Dingen soll das Buch Philosophie der Arbeit erwähnt werden. Ein Manifest des Arbeitswahns, das also keiner stalinistischen Produktivkraft-Apologie im geringsten nachsteht. Das aber zeigt, dass die wirkliche Produktivität nur erreicht werden kann, wenn in Gestalt der Fabrik ein maschinell garantiertes Bündnis von Arbeit und Kapital herrscht, das sich gegen alle äußeren Einflüsse wendet. Damit ist Henry Ford eigentlich ein Vorläufer dieser sogenannten verkürzten Kapitalismuskritik, wie sie bis heute etwa von Sarah Wagenknecht und vielen anderen von der Linkspartei geäußert wird, wo immer die Rede davon ist, sagt etwa Sarah Wagenknecht, wir kämpfen gegen einen globalen Geldadel, schreibt Sarah Wagenknecht, als sei die Geldposition, die Verfügungsposition eine vererbbare Position. Auf jeden Fall ist diesem Wort globaler Geldadel das Geldphänomen, das Kapitalphänomen aus der neutralen Produktion gewissermaßen exmittiert. Mit der Produktion als solcher hat das Finanzkapital nichts zu tun. Sozialismus heißt dann Befreiung dieser Gebrauchswertproduktion von diesen abstrakten Finanzmächten, die es überwölben. Das ist der deutsche Sozialismus, von dem Goebbels ganz zu Recht sagte, dieser deutsche Sozialismus ist die Brücke zwischen links und rechts. Und das ist das Gemeinsame, was diese Antisemiten in diesen Verschwörungsfantasien vereint. An diesem Punkt muss man eben auch sehen, dass der Marxismus, so wie er historisch überliefert ist, vor diesen Protokollen mindestens schändlich versagt hat. Es gab ja mal eine westdeutsche Politologenschule von links von Joachim Hirsch aus Frankfurt. Die haben ja den Begriff des Fordismus für die moderne Produktionsweise aufgegriffen. Das basiert auf einem Aufsatz von Antonio Gramsci von 1924 mit dem Titel Amerikanismus und Fordismus, wo Gramsci ganz zu Recht zeigt, dass diese neue Produktionsweise darauf basiert, dass der Arbeiter als Individuum vollkommen von der Fabrikdespotie beschlagnahmt wird. Nicht nur in der Fabrik selber, sondern auch in seiner psychosozialen Reproduktion außerhalb der Fabrik. Die Ford'sche Produktion war dafür bekannt, dass der Arbeiter eine Werkswohnung bekam. Er musste sich aber verpflichten für einen christlichen Lebenswandel und er musste jederzeit den Inspektoren der Firma Ford Zugang zu seinen Privaträumen gewähren, damit die Inspektoren kontrollieren konnten, ob da nicht der Sex fremde Wege geht, ob da nicht etwa Alkohol getrunken wird und ähnliches. Der Lohn wurde also nur ausbezahlt unter dem Vorbehalt eines, wie er sagte, christlichen Lebenswandels und der jederzeitigen Kontrolle dieses Lebenswandels durch den Fabrikherren. man könnte sagen, eine Form der orientalischen Despotie, der Kontrolle jedweder Lebensäußerung der Menschen auf dem Niveau der entfalteten kapitalistischen Produktionsweise. Das hat Antonio Gramsci sehr richtig gesehen. Er hat aber vollkommen ignoriert, dass gleichzeitig eben derselbe Fort, und es war kein Widerspruch, mit seinem Buch Der internationale Jude das ganze Repertoire der Protokolle ausgebreitet hat. Ein Versagen der Marxisten, an dem sie bis heute leiden, weil andernfalls wäre es ja nicht möglich, dass Anhänger der Fordismus-Theorie wie etwa Elmar Altvater oder Joachim Hirsch und andere, dass die alle in den Programmkommissionen von Attac sitzen, bei der Linkspartei Kapitalkurse geben und auch sonst mit Sarah Wagenknecht gegen den globalen Geldadel hetzen und gegen diverse Verletzungen des Völkerrechts in der Seezone vor Israel. Also hier ist etwas grundlegend schiefgelaufen, und es ist schiefgelaufen deswegen, weil diese Marxisten von dem Kapital, von dem sie so reichhaltig sprechen mögen, selber insofern keine Ahnung haben, als ihnen das eingangs erwähnte Problem des Fetischismus überhaupt gar nicht der Rede wert ist. Ich möchte jetzt mal eine Passage aus Henry Fords Machwerk zitieren.
Trinke etwas vielleicht.
Bitte?
Trinke etwas zwischendurch.
Oh, danke schön. Ja. Ich lese nur mal eine Passage vor. Und man merkt wirklich nicht, bis auf einige ganz wenige Phrasen, dass das von 1920 ist. Es könnte eben wirklich von Sarah Wagenknecht oder von Norman Pech von heute stammen. Da heißt es hier, Zitat aus den Protokollen von Ford, um durch die Freiheit endgültig die Gesellschaft der Ungläubigen zu zersetzen und zerstören zu können, muss die Industrie auf eine Spekulationsgrundlage gestellt werden. Ende Originaltext, Beginn Kommentar Ford. Was das bedeutet, braucht kaum gesagt werden. Entwürdigung jedes Unternehmens zur Profitjägerei und verschwinden lassen ehrlichen Verdienstes in der Tasche der Spekulanten. Es bedeutet, dass die hohe Kunst der Wirtschaftsführung zum Raubbau entartet, sittliche Verwirrung der Unternehmer und gefährliche Unruhe unter den Arbeitern. Aber das bedeutet noch mehr, die Aufspaltung der nichtjüdischen Gesellschaft. Nicht nur eine Spaltung zwischen Kapital und Arbeit, sondern die Spaltung der Nichtjuden auf allen Gebieten der Produktion. Nichtjüdische Unternehmer sind in den Vereinigten Staaten nicht die Kapitalisten. Die meisten von ihnen müssen von den Kapitalisten die Summen borgen, mit denen sie arbeiten. Die wahren Kapitalisten sind Juden, internationale Juden. Ich erspare mir jetzt, dass natürlich dieses Schema von raffend und schaffend, von produktiv und unproduktiv bei Ford auf das widerwärtigste um sexualpathologische Projektionen erweitert wird. Die Passagen über den typisch jüdischen Negerjazz und die damit inszenierte Sexualorgie mag man sich sparen. Es klingt aber in vielen nach eben den Mikroben und nach dem schädlichen und unreinen Antivolk, das auch der Genosse Ahmadinejad so gerne beschwört. Jedenfalls denke ich, dass der Antisemitismus ausweislich einer Lektüre Henry Fords und seiner, in Anführungszeichen, Rezeption, das Wort trocken in den Mund zu nehmen, Rezeption der Protokolle der Weisen von Zion, dass der Antisemitismus hiermit als eine objektive Ideologie und Praxis moderner bürgerlicher Vergesellschaftung gezeigt worden ist, vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass der Antisemitismus nicht nur, was schon schlimm genug wäre, ein Destruktionsmechanismus ist oder eine Destruktionsvergesellschaftung ist, sondern dass es zugleich eine Produktions- und Aneignungsgesellschaft ist, dass also dieses Geheimnis der Synthesis, das Rätsel, das es macht, dass Äpfel und Birnen zu Obst und Müller und Meier zum Staatssubjekt generalisiert werden und damit repressiv und falsch egalisiert werden, bis sie nachher ganz egal sind, dass dieses Geheimnis höchst folgenreich und fetischistisch auf das Antivolk projiziert wird, um sich selber als dieses faschistische Tier, in dem die Zeugin in Frankfurt sprach, sich zu produzieren und sich zu setzen. Und dass dieser gesamte Zustand zugleich Zeichen ist einer Gesellschaftlichkeit, von der Marx sagte, dass das Kapital eine Art Grauzone der Geschichte eröffnet, nämlich einen sozialen Zustand, in dem die Individuen weder die Produktion gemeinschaftlich unter sich subsumieren, noch von dieser Produktion einfach als Naturzusammenhang selber subsumiert werden. Also einen Zustand, wo die Alternative ist, entweder politische Ökonomie oder Herrschaft der Sozietät über den Reichtum. Entweder oder und zugleich weder noch, das ist die Grauzone der Geschichte, die sich durch das Kapitalverhältnis eröffnet hat und die gewissermaßen den Nazifaschismus selber noch zur Utopie all dieser Gesellschaften gemacht hat, weil der Nazifaschismus zeigt, dass es zumindest möglich ist, den Versuch zu wagen, sich diese fetischistischen Bestimmungen konkret anzueignen und sich selber zum faschistischen Tier zu modeln und zu wandeln. Und wie durchgreifend diese Transformation des Individuums ins faschistische Tier geraten ist, davon zeugen nicht zuletzt, und da möchte ich auch fast schließen, davon zeugen nicht zuletzt die Memoiren der wenigen Naziführer, die nach ihrem Todesurteil noch die Gelegenheit hatten, in der Todeszelle zu schreiben. Bekannt sind ja die Memoiren von Rudolf Höss. Aber es gibt noch wesentlich mehr. Es gibt vor allen Dingen die Memoiren von Hans Frank, dem Reichsjustizminister und Generalgouverneur von Böhmen und Mähren, dem Generalgouverneur von Polen, und die Memoiren von Alfred Rosenberg, also dem Cheftheoretiker. Und da ist es immer so, dass man, naja, das Wort Selbstkritik mag man auch nicht in den Mund nehmen, aber dass von einer Reflexion eigentlich postmortem. Es waren lebende Leichname. Das Urteil war irreversibel vollstreckt. Und sie hatten noch 2, 3, 4 Monate, wo man ihnen erlaubte zu schreiben. Da haben sie teilweise dicke Hunderte von Seiten geschrieben, wie sie da sich äußern. Da meint Rosenberg, schreibt das selber so, ne? Gerade die Tatsache, wie es denn so gekommen ist mit dem Versuch der Deutschen, faschistisch glückliche Tiere zu werden, merkt man ja, wie gerissen die Verschwörung wirklich ist und dass selbst der Führer noch die Gerissenheit der Verschwörer unterschätzt habe, dass also anders gesagt der Nazifaschismus nur eine Methode war, den Juden endlich ihren Staat zu verschaffen, den Staat Israel. Und was ist der Staat Israel? Auch das wird deutlich, wenn man diesen Titel von Theodor Fritsch, die zionistischen Protokolle, einmal ernst nimmt und sich mal fragt, wie haben eigentlich die Nazis in den 20er und 30er Jahren über die Staatsgründungsversuche des Jeschuf gesprochen? Das ist eine Frage, die bei all diesen furchtbaren Diskussionen um das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus niemals reflektiert wird. Es gibt von eben diesem Alfred Rosenberg eine Schrift, die ist auch in vielen, vielen Auflagen veröffentlicht worden. Letzter Druck Dezember 1944. Diese Schrift heißt Der staatsfeindliche Zionismus. Ich denke, nur wenn man erklären kann, wie ein Hirn auf die Idee kommt, den Zionismus ein staatsfeindliches Unternehmen zu nennen, kann man verstehen, was für eine Projektionsgewalt in dem Versuch beschlossen ist, nicht nur einfach negativ eine halluzinierte Bedrohung abzuwehren, sondern sich zugleich durch Destruktionspraxis in den Besitz dessen zu setzen, was dieses Antivolk scheinbar an sich selber als ihr ursprüngliches Eigentum hat, dass erst dann deutlich wird, was es mit dieser Konstruktion, mit dem staatsfeindlichen Zionismus auf sich hat. Ich spare mir auch hier weitere Zitate. Ich will nur den einen Satz erwähnen, dass Rosenberg meint, was wollen die Juden eigentlich mit diesem Staatsprojekt? Sie wollen nur einen internationalen Vatikan ihrer Weltbegaunerei. Das heißt also einen Staat, der zwar formell wie der Vatikan Staat ist, aber irgendwie zugleich über allen Staaten steht. Man merke, so wie in der ökonomischen Projektion die Fetischisten Geld eine ganz tolle Sache finden, wenn es nur nicht Profitgier gäbe, finden auch alle den Staat und die Herrschaft eine ganz großartige Sache, wenn es nur wirklich der Staat des ganzen Volkes wäre und wenn nicht dieser Überstaat, dieser Staat über den Staaten präsent wäre, wenn also hier wirklich der Staat eine Art Selbsterfahrungsgruppe und Empowerment wäre der Individuen selber. Allerdings ist auch hier in diesem Wahn vom Weltsouverän, der in den zionistischen Versuch hineingeheimnis wird, eben auch das Projektiv enthalten, was man sich selbst aneignen möchte, nämlich selber zur unbeschränkten Weltherrschaft zu kommen und damit die Einheit von geistiger, politischer und physischer Herrschaft erneut zu erringen. Das heißt also, endlich das Versprechen der orientalischen Despotie auf dem Niveau des Spätkapitalismus durchzusetzen. Und dafür ist es, und dann ist es klar, dass das Bündnis der Linken mit den Islamfaschisten überhaupt gar kein Zufall ist und keine Irritation ist und kein Fehler ist, sondern sich genau dieser Systematizität der gleichen Perspektive verdankt, dass beide wollen, dass das Individuum niemals die im Subjekt zumindest formell versprochene Chance realisieren kann, etwas anderes zu sein als ein Exemplar seiner Gattung, etwas anderes zu sein als ein Gegenstand von nichts als Zoologie. Insofern muss hier natürlich jedes Versprechen der Aufklärung, das noch in der falschen Gleichheit der Rechtsform ist, aufs Systematischste denunziert werden. Und wie es eben bei Ideologien so ist, wenn man einen Begriff von Ideologie haben will, schaut man am besten in die Frankfurter Allgemeine Zeitung des jeweiligen Tages, also die von heute immer einmal, wo ein Volkswirt so eine gängige Ideologie kurz zusammengefasst hat, nämlich eben, dass die Krise in Wirklichkeit auf ein Übermaß an Gier zurückführbar sei. Dann sagt er hier, diese Erklärung der Krise aus der Gier, das ist, Zitat, eine jener seltenen Fälle, in denen sich die haarscharfe Analyse der Eliten mit der bloßen Meinung des einfachen Volkes deckt. Und das ist genau das Geheimnis der Ideologie, dass das, was jeder schon denkt, ohne jemals gedacht zu haben, in den wissenschaftlichen Systemen rationalisiert, differenziert, systematisiert, destilliert und weiter ausgearbeitet wird, um dann diesem gesunden Menschenverstand als die höhere, gewissermaßen philosophische Form dessen entgegenzutreten, was man selbst immer schon sowieso schon wusste. Und dann wundert es eben nichts, dass jeder Aufklärungsversuch über die Protokolle, der mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft arbeitet, nicht nur vergeblich ist, sondern das Ganze auf eine Art Meinung herunterbringt und sich damit genau in dem verstrickt, was die Charta der Hamas in Artikel 32 aus den Protokollen selber zitiert. Letztes Zitat, Charta der Hamas. Das Programm der Zionisten wurde in den Protokollen der Weisen von Zion ausgebreitet und ihr gegenwärtiges Verhalten ist der beste Beweis dafür, dass das, was dort gesagt wurde, auch getan wird. Also die Empirie ist der beste Beweis für die Philosophie und die Philosophie ist der beste Beweis für die Empirie. Und damit haben wir ein Verhältnis von Gedanke und Gegenstand, der absolut zirkulativ ist, der unwiderlegbar ist, weil von jedem der Schluss aufs andere möglich ist. Und dann haben wir gewissermaßen die geistige Reproduktion dessen, was Marx das Kapital als automatisches Objekt nennt, in der vollendeten Aufklärungsfeindlichkeit, der vollendeten Hermetik und der vollendeten Zirkularität des antisemitischen und antizionistischen Gedankengutes. Das heißt also als Resümee, dass der Aufklärungsversuch am Antisemiten zwar immer notwendig ist, aber notwendigerweise auch scheitern muss, weil eben es sich so verhält, wie der polnische Philosoph Leszek Kolakowski einmal bemerkte, wer jemals mit Antisemiten versucht hat zu diskutieren, ist immer in der leidigen Lage dessen, der versucht, einem Tier das Sprechen beizubringen. Das heißt nicht, dass man es sein lassen soll, sondern man wissen muss, dass es hier um eine Gedankenform geht, die durch das Alltagsleben des Geldgebrauches und des Subjektseins jeden Tag aufs Neue reproduziert wird.